Karin Kneffel malt mit feinen Pinselstrichen monumentale, hyperrealistische Bilder von Weintrauben, Äpfeln und Pfirsichen, kleine Porträts von Kühen, Schafen und Hühnern und sie erschafft surreale Einblicke in Museumsräume und Wohnungen. Malerei ist für mich das Medium mit der größten Freiheit, sagt Karin Kneffel. Wie sie sich diese Freiheit und ihren Erfolg erarbeitet hat, darüber sprechen wir mit ihr heute in SWR 2 Zeitgenossen. Am Mikrofon ist Marie-Dominique Quetzel. Frau Kneffel, Sie haben im Jahr 2013 eine Serie von Bildern gemalt, auf denen schmucklose Doppelhaushälften in der Abenddämmerung zu sehen sind, auf deren weiße Fassaden die Schatten von Bäumen zu sehen sind und in den unteren Ecken gibt es jeweils Szenen aus Hitchcock-Filmen. Das schafft so eine beklemmende Atmosphäre und Sie haben mir mal erzählt, dass Sie zu diesen Bildern durch Kindheitserinnerungen inspiriert wurden. Inwiefern denn das?
Ja, also dieses Haus ist eigentlich so ein typisches, ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin in Mahl geboren, also ich bin Malerin in jeder Hinsicht und im Ruhrgebiet gibt es einfach viele dieser Häuser, das sind Zechenhäuser und ich bin irgendwann mal vor einiger Zeit durch Essen gefahren und sah so ein Haus und dann hatte ich gleich diese Erinnerung wieder an meine Jugend und wollte das irgendwie verarbeiten. Ich wollte eh immer mal ein Haus malen, aber ich dachte, warum nicht auch so ein richtig hässliches aus meiner Kindheit, wo auch so ein Gefühl transportiert ist, was ich damals immer hatte. Also wenn ich aus dem Zimmer, aus dem Haus guckte, dann sah ich gegenüber immer genau dasselbe Haus. So war das halt bei diesen Reihenhäusern. Und im Grunde hatte man immer das Gefühl, man sieht das, was man auch hinter sich hat. Das war immer so ein ganz komisches Gefühl. Und das wollte ich einfach in diesen Bildern auch so ein bisschen rüberbringen. Und deshalb habe ich einfach so einen kleinen Kunstgriff gemacht, habe in jede Ecke dieser, es ist eine Reihe von 5 Bildern, die entstanden ist. Ich habe immer einfach eine Blume in die Ecke gemalt und die gespiegelt. Und dadurch war für mich diese Illusion einer Scheibe da einfach. Das war alles. Und dann habe ich mich einfach um dieses Haus gekümmert und ja eben diesen Baumschatten drauf gemalt. Also wenn Sie das Haus in Wirklichkeit sehen würden, das ist sowas von schrecklich. Aber auch durch dieses Licht, durch diese Lichtspiegelung und durch diesen komischen Moment dieses Hitchcock-Bildes, was der Betrachter jetzt im Grunde auch hat, was aber auch nochmal hinten im Fenster des Hauses auftaucht. Ich weiß nicht, wer noch aus den 60er Jahren kommt, erinnert sich daran vielleicht, dass man nur 1 bis 2 Fernsehprogramme hatte. Und wenn ein Hitchcock lief, dann waren zum einen die Straßen leer, aber man konnte auch im Nachbarhaus, im Grunde, wenn man da einen Fernseher sah, da lief hundertprozentig der identische Film wie auch im eigenen Haus. Also dadurch war nicht nur das Haus gespiegelt, auch das Fernsehprogramm. Im Grunde, ja, man steckte so in der Falle. Das war für mich so ein bisschen so ein Gefühl, als Kind schon. Und da war mir auch eigentlich schon klar, dass ich irgendwie da irgendwann mal weg muss, einfach so aus dieser Gegend. Und dieses Gefühl steckt auch so ein bisschen mit in den Bildern drin.
Mhm. Eine prägende Kindheits- und Jugenderinnerung. Gibt es andere Dinge, die Sie aus dieser Zeit mitnehmen?
Viele hart arbeitende Menschen, aber doch auch eine sehr hermetische Gegend. Also ich komme aus einem sehr kunstfernen Haushalt. Mein Vater hat Fußball gespielt, meine Mutter war Köchin. Also mit Kunst hatte ich nie was zu tun. Ich war auch, glaube ich, erst als ich dann Studentin war, das erste Mal überhaupt in einem Museum, in einem Kunstmuseum. Also Kunst spielte eigentlich keine Rolle in meiner Kindheit. Und ich aber selber, die ich Linkshänderin war, habe immer sehr viel Trost in der Kunst gefunden, weil mein Kunstlehrer immer das nicht schlimm fand. Also in den 60er Jahren war es wirklich furchtbar, Linkshänder zu sein. Es wurde einem auf die Hand gehauen. Ich durfte, wenn ich Mathematikaufgaben löste und den Strich unter dem Päckchen dann doch mit links machte, obwohl ich mit rechts schrieb, wurden mir die Ohren langgezogen. Und es war einfach eine ganz schlimme Zeit. Und damals, der Kunsterzieher war der Einzige, der Verständnis hat und immer sagte, ne, das geht so diagonal mit der Kreativität und es ist eigentlich super, dass du Linkshänder bist. Und das war das erste Mal, dass da so ein Lob kam auch. Mhm. Ne?
Aber das ist auch immer wieder spannend, wie prägend dann eben genauso einzelne Figuren sein können in der Schule oder überhaupt dann in der Kindheit, die mit denen sie sowas Positives dann verbinden und sie auf diesen Weg geführt haben.
Ne? Ja klar, man braucht immer mal irgendwie Glück auch. Also gerade mal irgendjemand, der einem weiterhilft, das ist natürlich immer wichtig. Also wenn das natürlich fehlt, ist schwierig. Ja. Ne? Aber das passierte schon ab und zu mal, dass da so entscheidend jemand war, der mir ein bisschen auf die Sprünge helfen konnte. Das war gut.
Haben Sie dann für sich gemalt?
Also haben Sie ich habe viel gemalt, weil ich einfach ja immer gern gemalt habe und mir das auch immer Trost gegeben hat. weil da hat niemand was gesagt und das konnte ich auch gut. Also ich bin jetzt nach wie vor, ich schreibe mit rechts, ich bin so sozialisiert, ich schreibe auch gut mit rechts, aber ich sage das immer so lapidar, mein Geld verdiene ich mit links, weil ich mit links meine Bilder male. Also schreiben kann ich mit beiden Händen, aber malen kann ich einfach nur mit links, das ist so. Wäre schön, wenn es mit beiden ging, aber das kann ich nicht. Ich bin einfach ja zu eingefleischter Linkshänder in der Hinsicht.
Sie sind ja nicht sofort dann an eine Kunstakademie gegangen, sondern haben zuerst Philosophie und Germanistik studiert. War der Wunsch oder der Mut damals noch nicht groß genug, sofort sich an eine Akademie zu bewerben?
Also beides eigentlich. Der Wunsch war nicht da, weil ich gar nicht wusste, dass man Kunst studieren kann. Wirklich früher dachte ich, entweder man ist Künstler oder nicht. Das ist halt irgendwie so. Aber der Wunsch war deshalb eben auch nicht da. Aber Germanistik war, also ich habe immer auch viel gelesen. Das war eben so meine zweite große Liebe so. Und deshalb dachte ich, ja, ich fange mal an, Germanistik und Philosophie zu studieren. Und erst im Laufe meines Studiums, ich habe in Duisburg studiert, das war auch dann wieder so jemand, den ich traf, der mir half. Da ging so ein Professor aus der Kunstabteilung dort. Duisburg hatte so eine Gesamthochschule, lief über den Weg, sah mich nur und sagte, oh, ein Renaissance-Kopf. Und ich wusste jetzt auch nicht, ist das jetzt gemein
Kompliment
oder was
oder
meint er damit? Und das war so, ich war so ein bisschen irritiert und er sagte nur, Sie müssen bei uns Modell sitzen in unserer Abteilung. Was mich dann wieder irritierte und ich habe gesagt, ja okay, wenn es nur der Kopf ist, okay. Also es war so ein komischer Moment und dann habe ich halt dort Modell gesessen und neben mir saß so ein sehr netter Thai-Junge, der auch Modell saß und dann habe ich irgendwann mal spaßeshalber mit angefangen zu zeichnen und habe ihn gezeichnet und dann kam halt dieser, ich glaube Alberti hieß dieser Professor damals, der kam zu mir und sagte, oh der Renaissance-Kopf kann sogar zeichnen und ja und dann hat er mich wirklich bestärkt, dass ich mich an der Akademie bewerbe, das war verrückt und hat gesagt, ich müsste eine Mappe machen, also manchmal, man braucht einfach auch manchmal jemand, der einem so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Ja. Und dann habe ich das halt gemacht, habe mir auch die Akademien angeguckt. Düsseldorf, das ist eine sehr schöne Akademie, da hatte ich erst, habe ich mich nicht so recht getraut, deshalb bin ich erstmal in Münster angefangen und habe mich in Münster beworben. Und da bin ich dann gleich genommen worden und habe dann als erstes bei Johannes Bruce, dem Bildhauer, und dann bei Norbert Thaddeus studiert. Mhm. Und dann nach 2 Jahren bin ich nach Düsseldorf gewechselt und bin zu Gerd Richter gegangen, wo ich dann auch mein Studium abgeschlossen habe. Wo ich bis heute lebe.
Können Sie sich denn noch daran erinnern, mit welchen Gefühlen Sie dann damals an der Kunstakademie angekommen sind?
Angst, Unsicherheit, was da so kommen würde. Aber dann auch gleich große Freude. Also ich war, als mein Studium anfing und ich in der Stadt war, wo ich mich wohlfühlte und einfach auch was studieren konnte, was mir Spaß machte, war ich dann glücklich. Also alles vorher war für mich eher schwieriger. So.
Und dann hatten Sie so das Gefühl, das passt jetzt.
Das passt. Angekommen. Also das habe ich gleich gedacht. Ich habe erst angefangen, Lehramt zu studieren und dann habe ich aber auch sehr bald gemerkt, nee, ich möchte doch meine ganze Leidenschaft in die Kunst geben und habe dann das Studium abgebrochen und habe nur freie Kunst noch studiert. Obwohl ich Lehrer ganz wichtig finde und es ganz toll finde, wenn Leute Lehramt studieren. Und
die Kunstakademie Düsseldorf ist eine sehr renommierte Kunstakademie und die wilden Jahre, als Beuys dort war, die waren, als sie kamen, noch gar nicht so lange her, so ungefähr 10 Jahre, ja. War von diesem revolutionären Geist noch etwas zu spüren, weil er hatte ja auch versucht, die Lehre zu revolutionieren, ja. Und eine ganz andere Art propagiert.
Es war schon noch was zu spüren, es wurde auch noch darüber geredet, aber es spielte nicht mehr so die große Rolle. Also es gab immer noch diese so Sprüche, die dann noch im Raum kursierten, wie, ich weiß nicht, so eine, diese Postkarte haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, der Irrtum fängt dann an, wenn man sich anschickt, Leinwand und Keilrahmen zu kaufen. Aber in die Falle war ich eh schon getappt, also von daher konnte ich das dann auch eh nicht mehr rückgängig machen. Also, aber Beuys spielte noch irgendwie eine Rolle, aber nicht mehr so sehr in der Zeit.
Aber wie Sie schon sagen, also der Keilrahmen und die Leinwand, das war ja damals nicht gerade das, was so en vogue war. Hat man Sie komisch angeguckt, dass Sie sich für Malerei eingeschrieben haben?
Ja, also Malerei war immer noch so diese Königsdisziplin,
hieß es. Auf der einen Seite,
und
ja.
Die Leute, die malten, waren ja gerade in der Zeit hauptsächlich Männer. Also es gab eben diese ganze Männerriege von Lüppertz, Baselitz, all diese, und es waren eigentlich immer Maler. Deshalb hatte ich das Gefühl, dass sich in der Zeit auch viele Frauen einfach für ein anderes Medium entschieden. Also viele haben Video gemacht oder Fotografie, auch Performance. Also es war einfach doch, Malerei war damals sehr männerbesetzt. Und dann gab es ja mal wieder einen Tod der Malerei. Malerei ist ja schon sehr oft gestorben im Laufe meines Malerinnenlebens. Und dann kam halt die wilde Malerei nochmal wieder, die 18. Aber da waren dann ja auch Kippenberger, Dahn, Dokupil, all, das waren auch wieder alles nur Männer. Also das war schon alles sehr männerdominiert.
Ja. Hat aber Ihnen das gefehlt, weibliche Vorbilder?
Ja klar, also man hat schon gerne auch mal ein weibliches Vorbild, sicher. Also in der Professur Mannschaft waren halt auch fast nur Männer. Also wir hatten, glaube ich, Frau Risser, die Frau von Karl Otto Götze hatte eine Professur. Aber es waren einfach nicht viele, Irmin Kamp, aber das war es. Ansonsten waren einfach Männer da.
Hatten Sie dann das Gefühl, dass Sie sich eben als Frau, ja, dass Sie härter arbeiten mussten, um überhaupt gesehen zu werden an der Akademie?
Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil ich dann klar, einmal jetzt als Mann das nochmal durchziehen, dann, um das
zu wissen.
Aber ich glaube schon, dass es schwieriger ist, Frau zu sein. Also gerade auch in der Zeit. Ich meine, also als ich studierte, war so die Hälfte der Studentenschaft waren Männer. Als ich dann hinterher selber unterrichtete, waren schon 70% Frauen da. Ja, und etwa so 30-40% Männer. Und am Ende, ich meine, den Satz habe ich ja auch mal gesagt, an den Akademien, wir stecken oben Frauen rein und unten kommen Männer raus. Das war irgendwie so ein ganz komischer Moment, dass einfach dann doch letztlich die Männer übrig blieben. Und da hat sich jetzt schon ein bisschen was geändert. An Akademien ist es mittlerweile sehr gleich auch. Wir haben auch etwa gleich viele Frauen. Ja. Nur wenn man sich mal die Dotierungen der Professuren anguckt, dann sitzen nach wie vor die Männer auf den oftmals auf den höher dotierten Posten. Das ist einfach nach wie vor so. Ja. Und auch in Ausstellungen, man braucht sich nur Kunstsammlungen angucken. Das ist einfach sehr männerdominiert letztlich.
Sie haben
ich war letztens in Duisburg im Museum dort und habe mir die Sammlung angeguckt, da gab es nicht eine Frau. Also ich dachte, das kann ja wirklich nicht wahr sein. Ne? Also es gibt es also nach wie vor noch so.
Inzwischen fällt es aber wenigstens auf und es wird
ja und es wird auch mal thematisiert und auch mal angesprochen.
Genau.
Aber ich denke auch gerade so Studenten, für einen jungen Studenten ist es einfach doch auch wichtig, wenn man auch mal eine Frau hat, die einem was vorlebt und nicht immer nur Männer.
Genau. Ne? Das ist auf Ihre eigene Tätigkeit als Professorin werden wir noch zu sprechen kommen. Ja. Sie haben dann selber bei einem wichtigen Lehrer studiert, bei Gerhard Richter. Sie wurden seine Meisterschülerin. Vielleicht erklären Sie mal, wie es dazu kam und wie so etwas funktioniert, wenn man Meisterschülerin wird.
Das ist einfach eine Ehrung, die man bekommt und für die man sich nicht bewerben kann, damals nicht. Das wurde einem vom Lehrer verliehen. Und das war eigentlich so sehr relativ lapidar. Also der Gerhard Richter kam irgendwann mal in die Klasse und sagt auch übrigens, Sie können sich im Sekretariat eine Urkunde abholen. Ich habe Sie zur Meisterschülerin gemacht. Das war's. Und dann habe ich mir diese Urkunde abgeholt und mich gefreut.
So. War das dann einfach ein intensiverer Austausch und dann gab es spezielle Meisterkurse für Sie?
Nein, das war einfach, das ist so quasi so am Ende nochmal eine Wertschätzung, wenn man es denn bekommt. Und das vergibt einfach der Lehrer und das ist auch nicht zu diskutieren oder so, das entscheidet halt einfach der jeweilige Professor, wer sein Meisterschüler wird.
Was würden Sie sagen, was ist das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben?
Also ich denke, das Wichtigste habe ich eigentlich über seine Arbeit gelernt. Die Arbeit ist natürlich, steht für mich im Vordergrund. Also ich habe ganz, ganz viel an seiner Arbeit gelernt. Aber was ich an ihm gelernt habe, also ich muss sagen, für mich war, es war eigentlich genau richtig, wie ich es gemacht habe, weil in Münster war Norbert Thaddäus, ich weiß nicht, ob Sie die Arbeit von Norbert Thaddäus kennen, aber das ist immer jemand, der so die Malerei unheimlich geliebt hat. Und das Kolorit, der mir eine unheimliche Liebe und auch ein unheimliches Vertrauen in die Malerei eingepflanzt hat, so. Der immer gesagt hat, malen und malen, das ist toll und großartig. Und das war einfach gar keine Frage. Und als ich dann in die Klasse von Gerhard Richter ging, herrschte dann sehr viel anderes Klima. Das war so sehr eisig. Es wurde diskutiert, soll man überhaupt noch malen? Kann man malen? Was kann ich Ihnen überhaupt raten? Also es war einfach so ein ganz anderer Moment. Und es wurde viele Dinge wurden viel mehr dann hinterfragt und darüber nachgedacht, ob das überhaupt noch möglich sein könnte. Das war eine schwierige Situation am Anfang. Und
da war es gut, dass Sie diese Basis hatten.
War ich sehr froh, dass ich diese andere Basis hatte. Ich weiß nicht, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre es schwieriger gewesen. Also ich hatte so einen Glauben an die Malerei und bin dann in eine Klasse gekommen, wo man alles in Frage stellte. Und das war eigentlich sicher gut.
Ja, das war sicher gut. Ja, eben. Also das kann ja zwar verwirrend sein natürlich, aber letztendlich bringt es einen als Künstlerin natürlich auch weiter, wenn man viele Fragen stellt und andere hat, mit denen man das diskutieren kann. Ganz klar. Genau. Dieser Titel Meisterschülerin, den Sie sich damals im Sekretariat abgeholt haben, der klebt natürlich jetzt einfach an Ihnen. Also man findet eigentlich keinen Text, in dem nicht gleich steht, Meisterschülerin von Gerhard Richter. Stört Sie das manchmal?
Das hat mich eine Zeit sehr gestört, weil ich dachte, mein Gott, jetzt bin ich so alt und immer noch Schülerin, das muss doch irgendwann mal aufhören. Aber ich habe mich auch mit Kollegen mal unterhalten aus der Becherklasse, so mit Andreas Gurski, der sagte auch, wir sind halt immer die Becherschüler. Und mittlerweile, das ist ja jetzt nicht der schlechteste Stempel, den man so haben kann. Also ich habe mich jetzt dran gewöhnt, es ist so. Ich werde das wahrscheinlich auch noch, im hohen Alter werde ich diesen Titel weitertragen, dann ist es einfach so, es ist egal, alles gut.
Und wie würden Sie Ihr Verhältnis heute zu ihm beschreiben?
Ja, Gerd Richter ist jetzt auch schon sehr alt. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt gerade geht. Ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber also ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es bei ihm anders ist. Wenn ich eine Frage habe oder irgendwas brauche, kann ich ihn schon anrufen. Aber das war jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja. Aber ich freue mich immer, ihn zu sehen.
Er ist ja einer der erfolgreichsten Künstler der Gegenwart. Hat er Ihnen denn auch etwas über den Umgang mit Erfolg und den Mechanismen des Kunstmarktes beigebracht?
Das war in der Zeit nicht üblich. Nee, gar nicht.
Weil das ja heute an den Akademien
durchaus eine
Rolle spielt.
Heute ist es anders, heute gibt es auch Professionalisierungskurse, heute wird einem auch irgendwie an der Akademie erklärt, wo man sich versichern muss, wie man mit Galerien arbeitet. Aber das war in der Zeit überhaupt nicht. Also das war sogar fast eher verpönt, dass man das einfach nicht tat. Das war,
schade, wäre vielleicht hilfreich gewesen.
Ja, aber irgendwie findet, so ist es ja auch kein Hexenwerk. Irgendwie findet man es dann schon raus und letztlich muss man ja auch seine eigenen Erfahrungen machen. Mit Galeristen, mit allem. Ja, aber es ist natürlich schon ganz schön, wenn man das so ein bisschen näher erlebt. Also ich denke, meine Studenten kriegen das schon bei mir jetzt mehr mit. Und einfach auch in diesem System Akademie werden die schon so ein bisschen darauf vorbereitet.
Ja, eben, Sie lehren ja selbst als Professorin an der Akademie schon seit vielen Jahren. Zuerst war es in der Kunsthochschule in Bremen, dann seit 2008 an der Kunstakademie in München. Das scheint so, dass Ihnen das Unterrichten Spaß macht, oder?
Ja, ich mache das sehr gerne. Sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Mir macht das unheimlich Spaß. Ich arbeite gern mit jungen Leuten. Ich freue mich auch immer. Die freuen sich, ich freue mich. Und wir haben einen guten Austausch. Und ich hoffe, die haben was davon. Aber ich habe auch was davon. Also mir gibt es auch sehr viel zu sehen, wie die jungen Leute jetzt ticken, was so deren Probleme sind, woran die arbeiten. Sind ja eigentlich immer dieselben Probleme. Hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Aber ich mache das immer noch sehr gerne.
Haben Sie sich irgendwie auch in Ihrem Studium orientiert und sich überlegt, was hat mir damals gefehlt als Studierende vielleicht? Was möchte ich, wenn ich mal in so eine Position komme, jungen Künstlerinnen und Künstlern mitgeben? Gibt es da etwas, was Ihnen ganz wichtig ist?
Ja, aber man kann das natürlich so schlecht sagen, weil man hat ja immer sich selber im Gepäck und ich bin, wie ich bin. Ja. Und ein anderer Lehrer ist halt anders. Das kann man schwer sagen. Also ich denke wahrscheinlich, dass mein Verhältnis ein bisschen enger ist zu den Leuten. Gerd Richter hat uns immer nur gesiezt. Wir hatten immer ein Siezverhältnis. Ich zum Beispiel fand es besser, ein Duzverhältnis zu haben, weil ich bin mit den Leuten 6 Jahre zusammen und das sind 6 entscheidende Jahre im Leben eines jungen Menschen. Was weiß ich, von Anfang 20 bis fast Ende 20 und ich kriege viel mit, von Liebeskummer bis, man kriegt ja doch, also über Kunst zu reden, ist ja auch immer sehr persönlich. Und die sind so ein Teil meines Lebens, wenn ich in New York ausstelle oder sonst wo. Oder in Istanbul, die reisen halt immer mit. Und so, das ist irgendwie ein bisschen anders noch. Ja, das ist so auch so ein Stück Familie auf irgendeine Art. So, ne?
Ist Ihnen schon mal so gegangen, dass Sie gemerkt haben, da ist eine zweite kleine Karin Kneffel, die da heranwächst? Oder sind die alle sehr eigenständig?
Ich hoffe, dass sie alle eigenständig werden. Ich meine, man hat ja, wenn man irgendwie einen Lehrer hat und mit dem arbeitet, man setzt sich natürlich auch mit dessen Arbeit auseinander. Das macht jeder, das habe ich gemacht. Ich habe mich mit Thaddäus beschäftigt, auch mit meinem Lehrer. Dass man so den Künstler, bei dem man studiert, auch mal so ein bisschen durchlebt, ist ja klar. Aber ich hoffe schon, dass irgendwann jeder so seine eigene Sache findet. Also in meiner Zeit gab es manche Lehrer, die sagten, ihr müsst so malen wie ich, weil das verstehe ich. Und das würde ich jetzt nie sagen.
Können Sie sich denn noch daran erinnern, was Sie als Studentin gemalt haben?
Oh, was habe ich als Studentin gemalt? Ja, so in den 80ern hat man ja versucht, wir wussten damals in der Richterklasse eigentlich, diese wilde Malerei, das war nicht so das, was wir so als Klasse wollten unbedingt. Und deshalb musste man sich ja erstmal wieder neue Kriterien suchen, wie man dann trotzdem malen kann, wenn man eben nicht wild malt. Ja, also ich habe mir einfach Themen der Malerei auch genommen. Ich habe mich mit Stillleben beschäftigt. Ich habe auch Akte gemalt. Ich habe solche Dinge einfach gemacht. Es ist ja auch immer so eine Sache, wenn man anfängt zu malen, wenn man anfängt zu fotografieren und man will irgendwie ein Glas fotografieren, dann macht man ein Foto. Das kann auch ein doofes Foto dann sein, aber das Glas sieht man und es ist sicher irgendwie gut abgebildet. Erkennbar. Wenn man ein Glas anfängt zu malen, ist das eine ziemliche Katastrophe und es ist auch peinlich und doof und man kann es einfach nicht. Also das ist schon auch so eine handwerkliche Geschichte, die man so für sich finden muss, wie man so ein Glas darstellen will. Also man hat eben nicht wie ein Fotoapparat, der macht schon erstmal so, macht ein Bild und das ist bei der Malerei einfach ein anderer Weg, dahin zu kommen, der sicher ein bisschen schwieriger auch ist am Anfang, denke ich. Und auch, einem Probleme macht. Und deshalb habe ich mich am Anfang einfach mit der Dingwelt auch beschäftigt und habe versucht, einfach mich dem Gegenstand oder auch der Person zu nähern.
Sie haben davon gesprochen, dass es damals in dieser Zeit aber Verbote gab, sozusagen in der Kunstszene, dass Sie sich damit auseinandersetzen mussten, dass genau eben solche Dinge, die gegenständliche Malerei, eigentlich verpönt waren.
Ja, es gab schon immer, ich meine, die Malerei war ständig tot und dann gab es Dinge, die einfach auch nicht mehr malwürdig waren oder nicht mehr akzeptiert wurden. Also das hat mich einfach alles immer sehr gestört. Ich wollte eigentlich einen offenen Fokus und wollte mich mit allen Dingen beschäftigen, die mich einfach beschäftigen könnten. Also ich wollte einfach so einen offenen Blick haben auf die Welt und nicht Angst haben, dass es vielleicht kitschig sein könnte, eine Blume zu malen. Weil ich dachte immer, solange es Blumen gibt, solange wir als Menschen da sind, solange wir Obst essen und Dinge trinken, müsste es auch möglich sein. Es kommt nur auf den Weg an, wie man das umsetzt. Und man kann nicht generell Dinge einfach verbieten.
Die ersten Bilder, mit denen Sie einem breiteren Publikum bekannt geworden sind, das ist ja diese Serie der Tierporträts, die Sie Anfang der 90er Jahre gemalt haben. Das war ja auch sozusagen etwas Tierporträts. Sie haben den Tieren wirklich ein individuelles Gesicht gegeben, sie wirklich porträtiert. Wie kamen Sie zu diesen Motiven?
Mein Thema war in dem Moment einfach Porträt. Ich wollte Porträts malen, aber ich dachte dann, Menschen, das ist mir einfach viel zu kompliziert. Die sind so eitel und die gucken dann immer hin und dann gefällt denen das nicht und dann sagen die, so schrecklich sehe ich nicht aus. Und das hat mich ja alles nicht interessiert. Ich wollte mich einfach so mit diesem Thema Porträt beschäftigen und dann habe ich einfach, war das Motiv für mich dazu einfach das Tier. Und ich fand domestizierte Haustiere so für mich interessant. Ich so als Ruhrpott-Mädchen hatte damit nicht so viel zu tun eigentlich und dachte, ich gucke mir die Tiere jetzt mal einfach wieder mit ganz neuen Augen an. Habe mich dann für so ein Format 20x20 entschieden, weil ich dachte, das ist irgendwie gut, weil da passt kein Tier in der richtigen Größe drauf. Also Hühner muss ich vergrößern. Kühe verkleinern, also jedes Tier hat einfach die falsche Größe für dieses Format.
Es wird nicht
sodass es nicht so realistisch wird. Deshalb dachte ich, ist 20x20 eine gute Größe. Und ich dachte auch, dieses Rastermaß, ich habe ja immer ein Bild gehängt, dann denselben Abstand und dann wieder ein Bild und nach unten auch. Ich dachte, das ist eigentlich ganz schön, das erinnert so ein bisschen an eine Ahnengalerie auch, was ja beim Porträt immer nahe liegt, aber es bildet auch so eine abstrakte Struktur, die Bilder dann eben aus diesem persönlichen Porträt so ein bisschen wieder ablöst und irgendwie was anderes draus macht. Aber trotzdem waren es einzelne Porträts, wo ich mich sehr mit diesem Tier auch jeweils auseinandergesetzt habe.
Haben Sie Fotos gehabt als Vorlage? Oder?
Teils. Also ich habe mir die Tiere auch persönlich auf der Weide angeschaut. Es war unterschiedlich. Kühe sind sehr ruhig, die sind auch sehr,
die gucken
auch
sehr. Die halten mal eine Weile still.
Die halten still, die kann man auch mal zeichnen oder so, aber Hühner zum Beispiel, das geht gar nicht und die wackeln immer und gucken immer so seitlich und wenn man die dann von vorne haben will, geht's auch nicht. Da muss man dann rechts und links im Grunde eine Person postieren, damit die mal geradeaus gucken, weil die gucken immer so. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, aber die gucken immer nur von der Seite so irgendwie.
Mussten Sie also Tricks anwenden, ja, um überhaupt mal ein Foto zu machen?
Also da habe ich natürlich dann Fotos auch gemacht, also immer so beides, so Fotos und Zeichnungen vor Ort. Aber malen tue ich nie vor Ort, malen tue ich immer im Atelier dann für mich.
Genau, das waren also diese Serien mit den kleinen 20 auf 20 quadratischen. Ja, und dann ein paar Jahre später wird es auf einmal monumental und Sie haben Bilder von Pfirsichen, Äpfeln gemalt, die riesig sind, einfach 7 Meter hoch. Das sind natürlich dann auf einmal monumentale Ausmaße. Was war das? War das ein Statement? Ich kann auch in groß.
Nee, ich wollte einfach mal Früchte malen und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass diese Früchte größer sein müssen, weil ich, für mich war so das Thema Schönheit. Ich wollte mich einfach auch mal wieder mit diesem Thema, was ist schön, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Schönheit schon auch ein Kriterium für Kunst ist und auch einen Maßstab setzt und auch eine Ordnung vorgibt und auch eine Komposition und dass alles noch Dinge sind, die immer noch eine große Relevanz auch haben. Und so kam ich eben darauf, diese Früchte einfach, ich wollte sie einfach mal größer malen, dass es auch mehr Oberfläche ist, weil Frucht ja eben sehr viel Haut und Oberfläche hat und so wurden die Früchte einfach immer größer.
Und das ist ja auch spannend, wenn wir diese Fruchtbilder sehen, sie wirken so scheinbar harmlos in dieser realistischen Malweise, aber so wie sie sie malen, eben vergrößert und dermaßen diese Oberfläche poliert, haben sie geradezu was Provozierendes.
Ja, anscheinend, ja. Das hat einfach mit meinem Blick auf die Welt zu tun, denke ich. Bei den Häusern ist es auch so ein bisschen mein Lebensgefühl, da sicher auch. Bei den Früchten ist mir hinterher irgendwie aufgefallen, auch, dass es natürlich auch irgendwie so eine Unbarmherzigkeit hat, wenn man so die so doch sehr glänzenden Früchte hat, wo man auch so keinen Anhaltspunkt hat, eine faule Stelle zu finden.
Eben, also Sie hatten mal erzählt, dass Sie sogar mal die Idee hatten oder die Vorstellung oder den Versuch mal vielleicht diese super Oberfläche aufzubrechen, aber das sollte es eben nicht sein, ne?
Ja, ich habe mal, weil ich mal so eine sehr schöne faule Stelle hatte, die mir gut gefiel, habe ich sie mal gemalt und als ich merkte, dass Leute vor diesen Bildern standen und sagten, oh, jetzt verstehen wir endlich, warum Karin Kneffel diese Früchte malt.
Vanitas-Motiv.
Vanitas, und das hat, dachte ich dann, das ist sicher alles mit drin, aber jetzt so dieser Wing mit dem Zaunfall, den brauche ich einfach nicht, will ich auch nicht. Und das habe ich dann auch wieder eliminiert, das wollte ich dann eben auf keinen Fall. Also die sollen schon so sein, wie sie sind. Nur mir ist eben auch aufgefallen, dass ich auch eben eigentlich nie so einen Standpunkt für einen Betrachter habe. Im Grunde, man hat ja irgendwie da auch keinen Ort, man hat ja irgendwie keine
Relation.
Man ist irgendwie entweder im Baum oder man hat so irgendwie keinen Ort, von wo aus man betrachtet. Und das ging dann ja im Grunde mit diesen Spiegelungen, die ich gemalt habe, auch weiter. Ja. Also
genau, wo verortet sich da
so unbewusst entziehe ich so ein bisschen auch den Boden, demjenigen, der schaut. Oder auch mir selber, oder das hat mit meinem Gefühl zu tun, keine Ahnung, ist einfach so.
Ja, und eben auch dieser gnadenlose Realismus, ne? Er hat natürlich bei dieser ganzen Provokation trotzdem auch was Magisches.
Für mich ist auch immer so schwierig, dieses Wort Realismus. Also viele fragen dann immer, ist das Realismus? Realismus ist es ja im Grunde auch nicht, weil das gibt's ja gar nicht so.
Aber das hatten Sie vorhin auch schon mal gesagt, dass Sie einfach auch neu auf die Sachen blicken wollen. Also dass Ihnen das ganz wichtig ist. Natürlich wissen wir alle, wie Äpfel aussehen, aber Sie wollten einfach nochmal austesten, wie kann ich sie sehen, wie kann ich sie ins Bild setzen, wie kann ich sie bildwürdig machen, nehme ich jetzt so einen alltäglichen Gegenstand und sage, das ist das Motiv meines Bildes.
Ja. Lässt sich das aufladen?
Ja.
Und das, mal klappt es, mal nicht.
Kommt. Ja, und dann, wo wir bei den Motiven sind, dann gibt es ja noch die berühmten Hundebilder. Und das war so lustig, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass Sie wahrscheinlich Hunde sehr gerne mögen. Und als wir uns getroffen haben in Baden-Baden in der Ausstellung, haben gesagt, nee, ich mag Hunde eigentlich gar nicht. Ich habe eher ein bisschen Angst vor ihnen. Das war mir gleich sehr sympathisch. Und dann war eben die Frage so, ja, wie kamen dann aber die Hunde ins Bild?
Ja, ich dachte, wenn ich schon so Angst vor diesen Tieren habe, also ich wollte mich denen irgendwie nähern, aber ich fand Hunde passender. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Hunde, ich schaue mir die auch aus der Distanz gerne an und wenn sie nicht bellen, ist es auch eigentlich ganz gut so, aber ich würde jetzt nie an so einem Hund vorbeigehen. So.
Es gibt ja auch Hunde immer wieder in den Bildern, die liegen einfach flach auf dem Boden und wie Sie vorhin auch schon sagten, es gibt Spiegelungen, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, also man hat fast das Gefühl, die liegen auf einer Wasserlache, wo sie sich dann wieder spiegeln. Es wird einem so der Grund entzogen und diese Hunde liegen aber einfach da und Sie haben den schönen Begriff benutzt, das sind wie Schwellenhüter, diese Hunde.
Ja, der Begriff, muss ich sagen, kommt nicht von mir. Ich habe in meinem letzten Katalog, hat mir die Marion Poschmann, die Literatin, hat mir einen sehr schönen Text geschrieben und die hat ihn dann mit die Schwellenhüter betitelt. Das gefiel mir sehr gut, weil irgendwie sowas haben die dann auch für mich. Gerade ich habe sie auch manchmal in Treppenhäusern, dann liegen an Treppen. Das sind ja auch so Orte, ja, die man einfach nur so Zwischenorte, an denen man nicht verweilt und da liegt halt so ein Hund und ich würde ums Verrecken niemals an einem schlafenden Hund an einer Treppe, nie in meinem Leben würde ich das schaffen, daran vorbeizugehen, aber auf so einem Bild geht es dann, dass der einfach da liegt und ich mir das auch anschauen kann.
Dann ist der Hund natürlich und der Schwellenhüter ist natürlich auch der Cerberus ins Reich der Toten, also in eine andere Welt, das spielt natürlich schon auch eine Rolle, wenn wir diese Spiegelungen sehen, die auch oftmals in ein Nichts und ein Nirgendwo führen, oder?
Ja klar, das spielt alles mit rein, aber ist eben nicht illustrativ abgebildet. Das kann sich jeder dazu denken, wenn er mag. Und das sind auch sicher Dinge, die mir immer im Kopf rumschleichen, aber die ich nicht illustrieren wollen würde.
Aber wenn man dann gerade sieht, diese Spiegelungen, die Sie da malen, dann fragt man sich natürlich immer, wie malt man sowas? Dann wäre es vielleicht schön, wenn wir ein bisschen auf Ihre Arbeitsweise gucken. Wie entstehen diese Bilder und wie hat man sich vielleicht auch einen Arbeitsalltag, einen normalen in Ihrem Atelier vorzustellen?
Ich brauche morgens Ruhe und niemanden, der irgendwie mit mir so extrem viel reden will oder Entscheidungen möchte. Also das ist, ich brauche morgens immer so ein bisschen Ruhe. Ich gehe morgens gerne joggen. Das ist sowas, was ich sehr gerne mache. Dann mache ich meine Büroarbeit und spätestens ab mittags 11 oder 12 bin ich dann im Atelier. Und dann habe ich so eine Schicht, die ich einfach mache. Und dann gibt es nochmal irgendwann Essen. Und dann mache ich meist noch so eine zweite Abendschicht. Okay. Ich mal sehr gerne in die Nacht rein. Das macht mir einfach sehr viel Freude. Niemand will was von mir, niemand ruft an. Und ich kann einfach wirklich, die besten Phasen habe ich eigentlich immer dann, wenn ich so ein bisschen in den Abend, in die Nacht reinmalen kann.
Aber das sind wirklich lange Phasen dann, ne?
Das sind lange Phasen, weil das Bild das manchmal braucht. Und es einfach Momente gibt, gerade in diesen spiegelnden Flächen, wo ich keine Pause machen darf. Ja. Weil sonst würde sich da so eine Trockennaht bilden und da muss ich einfach manchmal ein bisschen länger arbeiten.
Genau. Ich habe gesehen, Sie machen ganz aufwendige Vorzeichnungen auch. Ne? Also das ist wirklich etwas, was, denke ich, viel Arbeit bedeutet.
Bevor so ein Bild steht, dauert es schon sehr lange. Mhm. Also reine Mahlzeit, weil es wird dann immer gefragt, wie lange arbeitet man an einem großen Bild. Das ist dann letztlich ein Monat oder so, das geht schon, aber bis das Bild so steht, wie ich es gerne habe, das dauert dann schon länger manchmal.
Was ist mit dem Kohlestift?
Ich nehme einfach eine Kohle.
Mhm. Ja.
Also ist jetzt auch nicht so präzise vorgezeichnet, wie man sich das vorstellen würde. Ich lege das schon relativ grob an, aber ich probiere schon sehr viel und bis ich weiß, wie ich es haben will, dauert einfach sehr lange.
Ja.
Da probiere ich doch schon viel aus, auch mal, dass ich am Computer mal was probiere und will ich das wirklich so und verwerfe wieder oder eine Zeichnung mache, sie wieder wegwische, weil es nicht so richtig im Bild sitzt. Also diese Vorarbeit dauert schon auch lange.
Mhm. Und dann haben Sie ja diese ganz feinen Pinsel.
Ja, ganz so fein ist er nicht, aber er ist schon relativ klein im Verhältnis zu der Fläche, die ich habe, weil ich brauche einfach so eine gewisse Stofflichkeit und Farbqualität, um auch so eine Tiefe ins Bild zu bringen und das geht für mich einfach nur in so Schichten und mit kleineren Pinseln.
Genau, also das ist nie so ein pastoser Farbauftrag,
sondern
das ist
wirklich... Es ist einfach so, die Farbe wird so in die Leinwand geknetet und modelliert und so ein bisschen geschichtet einfach.
Und Sie haben auch erzählt, dass Sie die Leinwand selber auch aufspannen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Blöderweise, mache ich das immer noch, weil so eine Leinwand, die hat ja so, die ist wie eine Trommel und die hat so eine gewisse Schwingung und mir ist es einfach, ich brauche so eine ganz bestimmte Spannung beim Bild und die kriege ich für mich jetzt eigentlich immer noch am besten hin. Also ich grundiere die Dinger nicht mehr, weil die werden dann auch nochmal fünfmal grundiert etwa und immer zwischengeschliffen, das mache ich nicht mehr, aber ich spanne sie noch selber, damit das einfach immer...
Auch so der Gegendruck,
so dieser Gegendruck da ist.
Ja.
Mal gucken, wie lange man das mal noch so macht. Das ist so ein bisschen spleenig eigentlich, aber es ist einfach ein schöneres Gefühl.
Ja.
Und wenn ich so eine Leinwand spanne, dann denke ich auch über diese...
Eben,
dann
das gehört ja so die Vorbereitung.
So ein bisschen.
Ja.
Ja, nur manchmal denke ich komme mir vor wie so ein Dinosaurier, wenn ich denke, was ich da so alles irgendwie selber mache an diesen Bildern. Das ist eigentlich auch ein bisschen verrückt.
Ja, aber man kommt ja nicht morgens hin und fängt sofort an, direkt in den Malvorgang zu gehen. Das sind ja oft diese kleinen Schritte, die man dann einfach so zur Vorbereitung und zum Anfangen braucht, ja.
Ja, sicher, aber ich meine, ich male 20 Bilder im Jahr, das ist jetzt nicht sehr viel so irgendwie und ich denke manchmal, es ist absurd, das so zu machen. Man könnte auch irgendwie eine Werkstatt haben, die irgendwie mehr malt oder was auch immer. Also ich mache wirklich alles noch selber. Das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, habe ich manchmal das Gefühl.
Und das ist, denke ich, bei Ihnen auch sehr spannend, wo Sie sich selber positionieren bei der Betrachtung des Bildes, ne? Und wie Sie quasi den Betrachter ins Bild holen oder wie Sie ihn davor setzen. Also das ist in Ihren Bildern auch oftmals sehr raffiniert, weil Sie dieses Spiel mit Innen und Außen haben. Und ich denke mal, Sie sind für sich selber sozusagen auch die erste Testperson wahrscheinlich. Wo stehe ich hier und wo gucke ich eigentlich raus oder rein? Es gibt diese Bilder, wo wir einfach in Räume gucken und wo wir aber das Gefühl haben, wir gucken durch eine Scheibe rein oder manchmal auch eine Jalousie und sich da wieder Dinge spiegeln, die hinter uns sind, dass man einfach dieses Spiel hat. Wo positioniere ich mich als Betrachter? Wo bin ich? Ne? Und auch natürlich ein Stück weit ein Voyeurismus dabei ist, oder?
Ja, bei denen ist das zum Beispiel auch ganz schön. Man sieht im Grunde, ich habe ja gar keine Jalousie gemalt. Das ist ja im Grunde nur ein Schatten. Das kann eigentlich so gar nicht sein, wie ich es da gemalt habe, weil man sieht ja im Grunde eine Spiegelung von der Jalousie und das müsste sich eigentlich fragen, wo ist denn diese Jalousie jetzt überhaupt? Habe ich die jetzt hier vor der Nase oder wo ist diese Jalousie? Mhm. Die ist ja gar nicht da. Aber das ist für mich auch immer so ein wichtiger Moment, weil ich will, dass so ein Bild plausibel ist. Also Sie sollen mir das jetzt einfach so glauben und ich denke, wenn Sie das so anschauen, fragen Sie sich gar nicht, wo diese Jalousie ist, sondern Sie haben das Gefühl, da ist irgend sowas wie eine Jalousie, da schaut man durch und da ist dann dieses Bild. Und das ist so ein Punkt, der mir einfach sehr wichtig ist. Es muss einfach als Bild funktionieren, deshalb sage ich immer, es ist kein Realismus.
Ja.
Es muss einfach ein plausibles Bild werden am Ende.
Also in sich schlüssig einfach, ne?
Ja. Und bei den beiden ist es eigentlich ganz schön, auf dem linken von Ihnen aus gesehen, das ist das Haus Lange in Krefeld, das ist ist der Raum, wie er in 1930 aussah, auch mit den Bildern, die dort hingen. Und ich habe dann, nachdem ich mich mal mit den Räumen beschäftigt habe, mich mal mit der Kunst dort beschäftigt und habe einfach so eine Recherche gemacht. Ich habe all diese Bilder gesucht, die dort sind, und habe eben rausgekriegt, dass zum Beispiel das linke Bild, das ist ein Chagall, das heißt der heilige Droschkenkutscher, den habe ich dann gesucht und habe herausgefunden, dass der hängt im Städel in Frankfurt. Und ich bin dann nach Frankfurt gefahren und habe das Bild im Museum gesucht und ich habe das Bild nirgends gefunden. Ich dachte, das kann nicht sein. Es wurde mir gesagt, dieser Droschkenkutscher hängt hier, und ich bin da rumgelaufen und habe es einfach nicht entdeckt. Und irgendwann lief ich so nochmal so im Eilschritt so durch das Museum und dann dachte ich, Moment mal, du hast doch da gerade sowas gesehen. Und dann fiel mir dann eben im Museum auf, dass das ist das Bild, was im Städel entstanden ist, dass der heilige Droschkenkutscher da auf dem Kopf hängt. Also ich meine, Sie sehen da das Bild und da, also die hatten es einfach im Museum auf dem Kopf rum aufgehängt. Und deshalb habe ich es auch erst gar nicht gefunden. Und dann bin ich wieder nach Düsseldorf gefahren und habe natürlich dann diese Version auch einfach so gemalt, weil ich dachte, nun gut, ich war nur so verunsichert. Ich wusste jetzt nicht, wie ist es wohl richtig.
Genau, wie haben Sie es damals
Weil ich kannte einfach nur diese Version aus dem Haus Esters von 1930. Und man verinnerlicht ja auch solche Dinge. Und ich dachte ja, vielleicht hing es ja auch da falsch oder wo hing es richtig. Und dann war es ganz nett, dann bin ich nach Los Angeles geflogen, da hat das Broad Museum eröffnet und da lief mir zufällig Max Hollein über den Weg, der damalige Museumsdirektor im Städel. Und dann dachte ich, das ist jetzt meine Chance, genau, den muss ich fragen, der muss es wissen. Und ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, ja, Herr Hollein, Sie kennen mich nicht, mein Name ist Karin Kneffel. Und sagte, oh doch. Und das war so ganz nett. Und habe ich gesagt, ich habe auch nur eine Frage, ich will Sie auch gar nicht stören. Ich würde nur gern wissen, warum bei Ihnen im Museum, ich meine, ist auch eine gemeine Frage im Grunde in Los Angeles gewesen, warum bei Ihnen im Museum der Chagall, der heilige Droschen, auf dem Kopf hängt. Und er hat dann mal so erstmal geschaut und gestutzt und hat dann gesagt, ja, weil wir so wissen möchten, wie rum er uns am besten gefällt, so sinngemäß. Und das
wird jeden
so
Monat mal umgedreht.
Ich meine, Chagall malt schon auch, er spielt damit auch und er signiert auch manchmal so komisch, sodass man im Grunde nicht so genau weiß, wie rum das so gemeint ist. Und manche Bilder gibt es ja auch so rum und so rum, aber das war für mich so ein ganz netter Moment, weil ich dachte, ja, gut, also diese Uneindeutigkeit, aber nichtsdestotrotz, ich meine, das ist für Sie die Entscheidung, wie Sie sehen. Genau, aber mir kommt trotzdem dieses Bild immer noch richtiger rum vor als andersrum.
Aber das ist ja auch sehr interessant, weil diese Blicke auf die Kunstwerke anderer Künstler, die gibt es ja ganz oft in Ihrem Werk. Also ja. Es gibt ja ganz viele Bilder, die Sie von Museumsräumen gemalt haben und auch von den Menschen, die diese Bilder betrachten, ja, die sich in dem Augenblick vielleicht eben fragen, hängt das richtig rum oder hängt das falsch rum? Und dieses Spiel von Kunst betrachten und jemanden betrachten, der gerade Kunst betrachtet, das ist etwas, was wir ganz oft bei Ihnen finden. Und Sie haben ja auch oftmals erzählt, dass es auch ganz konkrete Situationen gab. Das berühmte Betty-Bild von Gerhard Richter, mit dem Sie mit Studenten hingegangen sind und dann Ihre Studenten dabei beobachtet haben, wie Sie dieses Bild beobachten.
Ja, das war einfach nur so ein Moment. Wir waren in Basel und da war ja die große Richterausstellung und meine Studenten standen halt vor diesem Bild und ich kam so von hinten angeschlichen wie so ein Mäuschen und sah einfach, wie die so das Bild von allen Seiten betrachteten, von unten, von oben und dieses Geheimnis der Betty irgendwie erkunden wollten. Und ich musste so ein bisschen so in mich hineinlachen, weil ich dachte, wie merkwürdig ist das? Ich stehe hinter meinen Studenten, die sich jetzt meinen Lehrer angucken und versuchen, sein Geheimnis so zu ergründen. Und so sind eigentlich diese Bilder dann auch entstanden, dass ich dann einfach mal so diese Betrachtung und diese Reaktion auf die Bilder gemalt habe.
Nochmal. Schön sind dann auch die ironischen Brechungen, die es dabei oftmals gibt.
Ja, das sind dann so Kommentare im Grunde, die
genau, ich weil Sie haben letztendlich das nicht auch nochmal eine Scheibe dazwischen gelegt, also auch wieder uns eine Schwelle gelegt. Und auf diese Scheibe, das ist wie eine behauchte oder wie eine beschlagene Scheibe, haben, ich sage immer, Sie haben mit dem Finger da drauf gemalt, was natürlich Blödsinn ist, weil Sie gemalt haben. Einen Finger, eine Fingerschrift sozusagen.
Ja, oder eine Verwischung oder da ist ja, sieht man ja auf der, das ist ja so die Gerd Richter Kerze, mit der ich mich beschäftigt habe, da habe ich halt diese Hand darauf gemalt. Im Grunde ist es so die Originalkerze mehr oder weniger gemalt, wie sie Richter auch gemalt hat. Das ist eigentlich so die Kerze, die man auch gut kennt, die auch im Museum Frieda Burda hing. Genau. Also diese Serie ist entstanden, weil ich zu einer Ausstellung ins Burda-Museum, die Kerze hieß, die eingeladen war. Und ich dachte, wenn ich mich mit Kerze beschäftige, weil das Erste, was doch bei einem aufploppt, ich hatte nie Kerzen so gemalt, wenn man an Kerze denkt, habe ich sofort an Gerd Richter einfach gedacht, an diese Kerze. Das ist ja wirklich eine Ikone der Malerei, da kommt man einfach nicht drum rum. Und ich dachte, dann setze ich mich, wenn schon, dann auch mit dieser Kerze einfach ein bisschen auseinander. Und so ist diese Reihe von Bildern entstanden mit diesen Kerzen.
Und das ist ja auch, also sowohl die beschlagene Scheibe, als dann eben auch die Wassertropfen, die man darauf sieht. Und das finden wir ja bei ganz vielen Bildern von Ihnen. Also ich finde es nach wie vor einfach dermaßen faszinierend, wie sie diese Wassertropfen malen. Schwerer kann man es sich ja eigentlich kaum machen, oder?
Das stimmt, ganz schön blöd eigentlich, wirklich.
So nein, wollte ich es jetzt nicht ausdrücken.
Nein, aber es ist wahnsinnig kompliziert oft, ja, so zu malen. Und ja, ich denke auch manchmal, wo irgendwie ist es verrückt, weil es wirklich auch anstrengend ist, weil ich male ja die Tropfen oftmals, also es ist ja so, wie man es eigentlich nicht sieht. Also wenn man ein Foto durch eine Scheibe macht zum Beispiel, dann ist entweder der Hintergrund scharf oder die Tropfen sind scharf oder aber die Scheibe dazwischen. Aber es ist ja nie alles gleichzeitig scharf. Und ich male ja die Tropfen scharf und auch das dahinter erkennt man ja. Und dann noch eine Scheibe dazu. Und dazu muss ich auch wirklich immer ganz viel hin und her laufen. Weil wenn man malt, ist es ja so ein Moment, dann ist Malerei abstrakt. Man hat Pinselstriche. Und es ist dann immer, wenn man so zurückgeht, schrittweise, ist das ein ganz komischer Moment, wo das auf einmal so in Realismus kippt, wo es auf einmal so realistisch wird oder so. Also das ist ja so ein ganz komischer Punkt, wo es kippt dann auf einmal. Und deshalb, ich laufe vor den Bildern auch unheimlich viel hin und her, weil man ein paar Striche macht, dann muss ich wieder Abstand nehmen, um zu sehen, ob das auch so funktioniert, wie ich mir es denke. Und dann geht man wieder ins Bild rein und sieht wieder eigentlich nichts, um dann wieder Abstand zu nehmen. Also ich habe auch immer sehr bequeme Schuhe an, wenn ich male, muss ich sagen, weil ich einfach auch sehr viel hin und her laufen muss dabei.
Aber das ist wirklich auch ein gutes Beispiel. Und es gibt ja diese Bilder im Museum, die Sie gerade im Lehmbruck-Museum, da haben Sie ja ganz viele Bilder gemalt, wo auch die Statuen dann natürlich schön gerückt werden. Aber Sie haben dann noch einmal sich extra schwer gemacht und diesen Glaskubus, der da drin ist, nicht nur als Glaskubus genommen, sondern den auch noch von Fensterputzern wischen lassen auf Ihrem Bild, sodass Sie ja da noch mal, also es ist nicht nur die reine Glasscheibe, sondern die wird dann noch einmal verfremdet. Also
Das ist im Wilhelm Lehm in Duisburg, sieht man, ist, ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt, da ist so ein Glaskubus, der mitten im Raum steht. Und der ist quasi im Außenraum und da sind auch ein paar Skulpturen drin. Und mich hat immer dieser Glaskubus unheimlich fasziniert, aber ich wusste nie genau, was ich damit daraus machen kann, weil ich wollte auch diese Lehmbruck-Figuren gern haben und diesen Kubus. Und das ist eigentlich so ganz profan entstanden. Ich habe diesen Kubus gesehen, der war irgendwie dreckig und ich dachte, na, wie mag es aussehen, wenn der geputzt wird? Und dann hatte ich auf einmal diese Idee und dachte, na klar, so putzen, das hat auch wieder sehr viel mit Malerei und mit Geste zu tun und auch mit meinem Thema letztlich, weil ich habe ja auch mal Putzfrauen noch so, ja, also das war dann auf einmal so da und auch diese eine Geste, die da so zu sehen ist, das ist ja wirklich wie so eine informelle malerische Geste dann auch. Und so ist dann diese Idee entstanden mit ganz vielen Leuten, die drin putzen, die man so alle da sieht, ja, habe ich das dann versucht umzusetzen.
Und auch das Licht, also das ist ja auch hochkompliziert.
Ja, aber auch diese Transparenz des Kubus, das ist schon war schon kompliziert. Also.
Aber man hat so das Gefühl, also es gibt nichts, wovor Sie zurückschrecken, es zu malen, oder gibt es doch was, wo Sie sich nicht dran trauen, Motive oder Themen?
Nein, ich denke, das geht so ein bisschen aber auch Hand in Hand. Ich hätte diese Idee vor 10 Jahren oder 15 Jahren gar nicht gehabt, weil ich denke, da hätte ich das aber auch noch nicht malen können. Also ich denke, man kommt auch nur auf Ideen, etwas zu machen, wenn man auch in der Lage ist, das zu machen.
Okay.
Also ich glaube, vor 20 Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen.
Nicht mal auf die Idee gekommen.
Irgendwie einen Kubus zu malen, der auch noch durchsichtig ist und dann auch noch irgendwie mir vorzustellen, dass da jemand den einschäumt. Also da hätte ich gleich gesagt, da scheitere ich ja, das mache ich nicht. Also es geht schon so, dass das, was man kann und was man dann auch für Ideen entwickelt, das geht schon auch ein bisschen Hand in Hand, denke ich.
Okay. Also es gibt nicht irgendwas, noch so einen Wunsch, ein Motiv, wo Sie schon immer mal wieder dran denken und sagen, es würde mich locken, aber ich traue mich noch nicht so dran oder finde einfach noch keinen richtigen Zugang dazu?
Ja, es gibt immer was und man darf sich auch nicht täuschen. Man denkt immer, man kann das jetzt oder man könnte vielleicht alles malen, stimmt dann aber gar nicht. Dann kommt man auf eine neue Idee und merkt, das ist zu kompliziert oder die Idee trägt gar nicht oder es war doch zu kurz gedacht. Also es ist nicht so, dass man jetzt auf einmal alles malen könnte. Also ein Scheitern ist schon auch immer noch dabei. Das auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht, vielleicht Menschen könnten noch mal irgendwann Thema werden. Um die habe ich mich ja doch immer so mehr oder weniger gedrückt. Das sind dann mal Skulpturen oder mal so Putzfrauen. Aber das sind ja auch nur Prototypen. Sind ja nie so Porträts. Vielleicht Menschen, weiß ich, keine Ahnung. Mal gucken.
Fällt es Ihnen eigentlich schwer zu entscheiden, wann ein Bild dann fertig ist? Also sind Sie jemand, der dann leicht loslassen kann?
Ich schaue mir dann so ein Bild an. Wenn ich nirgends anecke oder irgendwie mich was im Bild stört, dann weiß ich schon irgendwie ganz präzise, wann es fertig ist.
Und das Loslassen, es dann auf den Markt zu geben, zu verkaufen und so, fällt Ihnen das schwer?
Nee, das ist ja auch ein Handicap, wenn man lauter Bilder zu Hause hat. Und es ist auch immer, ich freue mich immer, wenn ich das Atelier voll habe mit Bildern für eine Ausstellung. Dann sind die einfach noch alle da und dann gehen die alle. Und dann ist wieder alles frei und die Wände sind weiß und man kann wieder durchatmen. Das ist auch wieder schon eine Befreiung. Und ich meine, ob man Bilder im Lager verstauben lässt oder ob die irgendwie bei Sammlern gewertschätzt werden oder in Museen gezeigt werden, das ist doch wunderbar. Also das ist doch großartig. Und nee, ich freue mich, wenn die in der Welt sind. Mhm. Ich freue mich aber auch jedes Mal, wenn ich sie dann wiedersehe.
Ja, eben.
Das also jetzt wir in Baden-Baden, wenn dann so eine Ausstellung ist, wo ich Bilder sehe, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe, das ist irgendwie ganz schön. Das ist wie alte Bekannte treffen. Und so gucke ich dann bei die Bilder auch an. Er hat das Bild Runzeln gekriegt, also so wie man auch Menschen immer lange nicht gesehen hat. Was ist ihm widerfahren? Hat es ein gutes Leben gehabt? Und habe ich ihm noch was zu sagen? Hat es mir noch was zu sagen? Also das sind so Momente, die ich bei so einem Bild dann auch habe. Mhm. So wie bei einem Menschen einfach. Es ist verrückt. Und bis jetzt haben sie mir eigentlich immer noch was zu sagen. Ich freue mich jedes Mal, sie wiederzusehen und kann mich auch immer noch mit ihnen beschäftigen.
Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse. Das war SWR 2 Zeitgenossen von der Art Karlsruhe. Mit Karin Kneffel am Mikrofon war Marie-Dominique Wetzel. Danke Ihnen.